Unsere Strategie ist, wir lernen im Vorwärtsgehen.
Also wer ist der Endgegner des Finanzministers?
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 1, Finanzminister Markus Martebauer, die Kabarettistin Malarina und Steuererklärungen.
Geldanschauung, das ist der neue Podcast des Finanzministeriums. Herzlich willkommen dazu. In diesem Podcast wird es gehen um die Frage, wofür der Staat sein Geld ausgibt, welche Rolle Steuern spielen, was die Aufgabe des Finanzministeriums, auch des Finanzministers ist. Mein Name ist Markus Martebauer. Ich bin Finanzminister seit Anfang März und mein erster Gast in dem Podcast ist die Kabarettistin Marina Lazkovic, bekannt unter ihrem Bühnennamen Malarina. Ich rede mit Marina, aber wir reden zum Teil auch über Malarina und mich würde interessieren, Trophäenraub, dein neues Programm, kannst du vielleicht in ein paar Sätzen denen, die das Programm noch nicht gesehen haben, erklären, worum es da geht?
Ja, zunächst mal hallo, danke für die Einladung zum Podcast des Finanzministeriums. Fühlt sich ein bisschen bizarr an, dass ausgerechnet ich da zu Gast bin. Aber ja, in meinem neuen Programm geht es eben auch ein bisschen um Finanzen. Und mein letztes Programm, Sabenstamm langsam, das eigentlich hätte im Corona-Jahr Premiere feiern sollen, aber dann ein bisschen verschoben wurde nach hinten, hat sich auch schon mit Politik beschäftigt, aber eher mit dem Rechtsruck in gerade migrantischen Communities und in Trophäenraub. Da geht es jetzt darum, dass meine Kunstfigur zum ersten Mal ein bisschen Geld verdient hat. Und Leute, die von wenig Privilegien kommen, die fühlen sich schnell einmal privilegiert und wissen oft auch gar nicht, wie man es gut mit Geld umgeht. Und die hat sich nicht viel zur Seite gelegt und dann hat sich aber irgendwann das Finanzamt gemeldet mit ganz schlechten Nachrichten. Und kurz darauf hat sich der Endgegner gemeldet bei ihr, nämlich die SVS. Und jetzt träumt sie nachts davon, dass sie ins Gefängnis muss. Jetzt würde ich fragen, was hättest du denn für einen Rat an meine Kunstfigur und wer ist dein Endgegner? Also wer ist der Endgegner des Finanzministers?
Naja, ich würde sagen, wenn ich das so ein bisschen politisch auch framen darf, mein Endgegner ist gewissermaßen ist die Opposition aber nur ein Teil der Opposition, nämlich die, die nicht konstruktiv ist. Ich arbeite mit dem Parlament sozusagen eng zusammen. Das Parlament muss ja das Budget beschließen, das das Finanzministerium oder der Finanzminister die Regierung vorlegt. Und da gibt es sehr wenig konstruktiv oder gibt es Teile der Opposition, die nicht konstruktiv sind. Ich möchte es an einem Beispiel, sonst versteht man das gar nicht. Du hast wahrscheinlich auch gehört, dass Österreich jetzt in diesem Defizitverfahren ist. Das heißt, die alte Regierung hat ein zu hohes Budgetdefizit produziert. Wir haben die europäischen Regeln verletzt. Jetzt sind wir in einem Defizitverfahren. Und ich versuche seit Monaten im Parlament den Parlamentariern zu erklären, was so ein Defizitverfahren ist. Das bedeutet im Wesentlichen, wir haben ein zu hohes Defizit, wir legen Pläne vor, wie wir dieses Budgetdefizit verringern durch Budgetsanierungsmaßnahmen, Ausgaben streichen, Steuern erhöhen. Und dann tauschen wir mit der Kommission, mit der Europäischen Kommission diese Informationen aus, sagen, was wir machen, wie wir das sozusagen die Regeln einhalten werden mittelfristig. Und die FPÖ, der eher wenig konstruktive Teil der Opposition, behauptet jetzt in der Öffentlichkeit, wir stehen unter dem Brüsseler Diktat, wir sind besachwaltet durch die EU, alle Entscheidungen fallen in Brüssel und nicht mehr in Wien. Und ich versuche seit Monaten zu erklären, dass das völlige Fake News sind, aber das wird nicht zur Kenntnis genommen. Und in dem Sinn empfinde ich das ein bisschen als Endgegner, als ich gar nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Und mir kommt es so vor wie bei Malarina, die gar nicht weiß, was sie jetzt mit der SVS tun soll sozusagen oder wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und mit solchen Problemen sich herumzuschlagen, das sind dann die Herausforderungen.
Naja, aber die SVS hat mir nicht das Geld in der Legislaturperiode davor weggenommen, sondern ich habe selber ausgegeben, wenn ich einkaufen war. Also ja, es ist so, ich bin mehr als an meiner Lage selber schuld, würde ich sagen. Und ich stelle mir das sehr deprimierend vor, dass man immer gewählt wird und angelobt wird für eine Periode, wo man sehr viel von sich geben soll und sehr große Abstriche machen soll in seinem Privatleben, um die meiste Zeit über Fehler von Menschen zu korrigieren, die das 4 Jahre vor mir gemacht haben, die jetzt vermeintlich vielleicht sogar in der Oppositionsbank sitzen und kritisieren, wie ich das ausbügel, was die gemacht haben. Wenn man jetzt aber selber was Gutes macht, dann könnte es immer sein, dass die Früchte dessen wiederum die Regierung trägt, die danach folgt. Gleichzeitig habe ich recherchiert, was so deine Haltung war zur Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer in der Vergangenheit. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du die nicht ganz verkehrt findest. Aber man geht dann halt in Regierungsverhandlungen und hat dann am Ende einen Regierungsplan, der das nicht vorsieht. Wo nimmt man denn die Resilienz her, diesen Beruf zu machen, wenn man weiß, dass eben alle Hebel, die man in Gang setzt, wahrscheinlich gar nicht wirken, während man selber noch an der Macht ist und man gar nicht die Hebel berühren darf, die man am liebsten berühren würde?
Das ist eine gute Frage. Also für mich war das eigentlich so, dass man natürlich die Vorstellung hat, ich habe 40 Jahre fast als Ökonom gearbeitet, wissenschaftlich, und man hätte gewisse Vorstellungen, was in der Budgetpolitik passieren soll, wofür das Geld ausgegeben werden soll, woher die Einnahmen kommen sollen. Und wenn man dann ins Finanzministerium kommt, hat man eigentlich die Vorstellung, das ist für einen Ökonomen die beste Situation, solche Vorstellungen umzusetzen. Jetzt wird es zweifach beschränkt. Das eine ist die Beschränkung, die du zunächst angesprochen hast, nämlich die schlechte Finanzsituation. Und statt jetzt gestalten zu können, wofür mehr ausgegeben wird oder welche Steuern erhöht oder gesenkt werden sollen, ist die Aufgabe der ersten Monate für mich primär gewesen, zu sparen, sparen, sparen. Eigentlich nicht das Lustigste. Also nicht gestalten, sondern versuchen, das Erbe der Vergangenheit sozusagen irgendwie zu bewältigen. Die zweite Rahmenbedingung ist, dass ich bin ja Sozialdemokrat, also meine Partei, die SPÖ, ja keine Alleinregierung hat, sondern wir haben 3 Regierungsparteien und einen Kompromiss zwischen sehr unterschiedlichen Vorstellungen, die Wirtschaftspolitik und die Budgetpolitik treffen zu müssen, das ist schon ganz schwierig, aber ist uns, glaube ich, erstaunlich gut gelungen. Woher nimmt man die Resilienz? Man versucht halt von den Ausgangsbedingungen, die man vorfindet, sich vorwärts zu tasten. Ich habe in meinem Kabinett gesagt am Anfang, wie wir alle zusammengekommen sind, unsere Strategie ist, wir lernen im Vorwärtsgehen. Das heißt, wir haben ein gewisses Ziel, wollen irgendwie hin und wir lernen, wie wir in diese Richtung kommen und unseren Weg angesichts dieser vielen Steine, der Felsbrocken, die da herumliegen, wie wir den finden. Aber die Richtung wollen wir uns schon sozusagen bewahren, wenn wir auch zunächst vielleicht die Felsen beiseite räumen müssen. Und ich finde, das ist dann sehr konkret und dann ist man ohnehin im Tun drinnen. Ich wollte auf den ersten Punkt noch zu sprechen kommen, den du erwähnt hast aus dem Programm heraus. Also die Malerina zahlt offensichtlich nicht gerne Steuern, weil sie weiß eigentlich gar nicht, wie sie die Steuern zahlen soll. Sie hatte das Geld schon ausgegeben. Aber wie ist ihr Blick auf Steuern generell? Sind Steuern was Schlechtes?
Nun, sie zahlt es aber ungern.
Das und warum
sagt sie
ungern?
An einer Stelle, weil sie lieber das Geld hätte. Die ist nicht sehr reflektiert. Das ist eine opportunistische Person, die ab dem Zeitpunkt, wo sie wahrnimmt, dass jemand, der mehr als sie hat, weniger Steuern zahlt, einfach zumacht.
Verstehe. Und denkt sie überhaupt dran, als opportunistische Person wahrscheinlich nicht, was man mit dem Geld tut, was sozusagen die Steuereinnahmen des Staates sind? Glaubt sie, dass, ich weiß nicht, die Malerina-Oma im Pflegeheim, ich konstruiere jetzt was, dass ihre Steuern dafür notwendig sind, um den Pflegeplatz zu finanzieren oder den Kindergartenplatz oder ich weiß nicht?
Nein, nein, das ist schon eine relativ ignorante Person. Also
glaubst du, sind alle so? Oder ist Malerina ein Prototyp? Oder gibt es auch die anderen, die sozusagen, weiß nicht, solidarisch und nicht opportunistisch sind?
Natürlich gibt es diese Leute, aber ich spiele ja lieber mein Ärgernis, weil das einfach etwas ist, was mir Spaß macht auf der Bühne und wie ich eben das Stück angelegt habe. Und meine Figur ist eine problematische bürgerliche Pseudo-Feministin, die nicht so ganz merkt, wie viele Privilegien sie eh schon genießt in dieser Gesellschaft und stattdessen sucht, auch die Privilegien zu genießen, die sie eben derzeit noch nicht hat. Und es sind nicht viele, dafür muss sie bis nach Wien-Hietzing gehen, dass sie da wen findet, der eben noch mehr hat, aber trotzdem findet sie das dann so ungerecht, dass sie keine Villa in Hietzing hat, dass sie denkt, na, Ich möchte lieber heiraten und reich erben.
Ich finde das ja einen ganz interessanten Punkt, dass Sie auch deshalb das Steuersystem ungerecht findet, weil jemand, der mehr hat als Sie, mehr Einkommen oder mehr Vermögen, was auch immer, weniger Steuern zahlen muss als Sie. Und das empfindet sie ungerecht und das ist ein Grund, warum man nicht gerne Steuern zahlt. Das kann ich gut nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, das Steuersystem ist ungerecht. Vielleicht auch dadurch, dass, keine Ahnung, jemand verdient gleich viel wie ich, aber zahlt weniger Steuern. Das ist ja vielleicht auch mindestens genauso ungerecht. Das ist ein Grund dafür, warum man dann selber vielleicht beginnt, Steuern zu hinterziehen oder jedenfalls nicht gerne zu zahlen. Und ich würde eigentlich gerne eine Bewegung anführen, wo man sagt, wir zahlen gerne Steuern, aber das setzt ja zum einen voraus, dass man das Gefühl hat, das Steuersystem ist gerecht. Die anderen, die ähnlich verdienen, zahlen gleich viel und die mehr verdienen, zahlen mehr, weil die können ja auch mehr sich leisten. Und zum Zweiten, das, wofür das Steuergeld ausgegeben wird, das ist sinnvoll. Es wird für den Kindergarten ausgegeben, dann bin ich vielleicht bereit zu zahlen oder für die Pflege oder ich weiß nicht, für das Wiener Wasser oder Dinge, die man für sinnvoll hält. Glaubst du, dass so eine Bewegung erfolgversprechend wäre? Wir zahlen gerne Steuern, weil es gerecht ist, das Steuersystem, und weil mit den Steuern vernünftige Dinge gemacht werden?
Selbstverständlich glaube ich, dass das sinnvoll wäre. Und ich persönlich zahle jetzt gar nicht so ungern Steuern. Also meine Figur tut es wahnsinnig ungern. Ich zahle schon gerne Steuern. Und das Problem ist, dass eben, wie du sagst, solche Menschen meistens gar nicht wissen, was alles mit den Steuern gemacht wird. Man sieht die Dinge, die gemacht werden, die man nicht gut findet. Und man sieht die Dinge nicht, die gemacht werden, die man aber schon gut findet. Und das Thema ist ja, dass sich aufzuregen über Systeme und irgendeinen Feind zu erfinden, das ist ja auch eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner aller Verschwörungstheoretiker. Weil es einen ja so schön auch aus jeder Verantwortung nimmt dann. Wenn man sagt, ja, das ist ja eh total ungerecht, das System. Und es ist ja eh egal, was ich mache. Und irgendjemand da oben hindert mich jetzt eben an meinem Fortkommen. Das ist natürlich etwas, ich weiß gar nicht, ob man dagegen was tun kann. Das ist eine Stammtischmentalität, die es halt irgendwo braucht, weil offensichtlich das irgendwie viele Menschen in diesen Beschwerden Katharsis finden und dann schmeckt ihnen ihr Bier besser. Ich möchte es ihnen auch gar nicht strittig machen. Was aber schon passieren muss an einem gewissen Punkt, ist zu versuchen, diese Ungleichheit eben aufzuheben. Weil wenn man wirklich nur noch reich geboren werden kann, weil man sich realistisch nicht mehr in die höhere Mittelschicht arbeiten kann in einem Erwerbsleben, dann wird der Unmut der Bevölkerung auch nicht abnehmen. Und dann werden sie für sinnvolle Argumente auch nicht empfänglicher werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich zurückkommen möchte. Ich wollte vorher noch diese Frage, wie geht man mit dieser Verschwörung und sozusagen mit diesen Mythen um. Mein Zugang als Wissenschaftler ist ja zu sagen, man muss die Fakten auf den Tisch legen, man muss informieren. Ich weiß aber nicht, ob das ein gutes Argument sozusagen gegen die ist, in einer eigenen Bubble, in einer Verschwörungsbubble drinnen sind. Also ich würde ja sagen, wenn Menschen nicht gerne Steuern zahlen, dann muss man ihnen erklären, wofür die Steuern verwendet werden. Also fast 70% der Staatseinnahmen gehen ja in nur drei Bereiche: Sozialausgaben, also Pensionen, Familienleistungen, Gesundheit, Pflege und Bildung. Und eigentlich können mit diesen Ausgaben alle Leute was anfangen, weil entweder sie beziehen Pensionen oder sie bekommen für ihre Kinder Familienbeihilfe oder die Oma ist im Pflegeheim oder die Kinder sind in den Bildungseinrichtungen. Und ich hätte den Eindruck, wenn man den Leuten vermittelt, ja, mehr als 2/3 aller Staatsausgaben gehen in Bereiche, wo ihr direkt wieder Leistungen bekommt und daneben gibt es noch die Verkehrsinfrastruktur und alles Mögliche, dann würden die Leute sagen, aha, das ist eigentlich... Da ist es vielleicht sinnvoll, Steuern zu zahlen. Aber glaubst du, dass man sozusagen mit Fakten gegen Verschwörung ankommt?
Ich glaube, dass es immer weniger gemeinsamen Boden für Unterhaltungen gibt. Es gab immer unterschiedliche Meinungen, aber ich habe das Gefühl, dass es früher mehr Dinge gab, die einfach so ein gemeinsamer Wissensstand waren. Was ein bisschen schade ist, weil die Menschen ja heute so leicht Zugang hätten zu Informationen wie noch nie zuvor. Wenn man hernimmt, warum eine KI langfristig dann immer problematisch sich entwickelt, ist, weil sie Quantität ja vor Qualität bewertet. Mhm. Weil man ihr einfach nicht antrainieren kann, dass das, was sie am allerhäufigsten bekommt, nicht eben, ja genau, das Richtige ist. Und ich gehe schon davon aus, dass es den Menschen da sehr ähnlich geht. Also, und wenn man das weiß, wie so ein Algorithmus funktioniert, dann wissen wir heutzutage ja, dass Informationen, die Verbreitung von Informationen, nicht die Wahrheit, die wird nie käuflich sein, aber das Verbreiten von Informationen, egal welcher Couleur, das ist halt schon so einfach geworden wie noch nie. Und die Menschen sind sehr verunsichert. Viele Menschen auch überhaupt keine Minderheitenerfahrung gemacht haben und nur legitim finden, was ihren unmittelbarsten Lebensbereich betrifft.
Das so. Heißt, es gibt sozusagen keinen solidarischen Zusammenhang mehr. Man denkt nicht sozusagen, man denkt vielleicht nur an die eigenen Interessen, eigenen Rechte, aber nicht, dass es vielen anderen ja auch so gibt und dass man auch an die Rechte von anderen oder die Interessen von anderen denken könnte.
Vielleicht gibt es ja eine Bevölkerungsgruppe, die zu sehr gewohnt war, dass sie immer dran ist. Und jetzt fühlt sich diese Gruppe beraubt, wenn einmal wer anderer dran ist. Und wenn man aber Privilegien demontieren will und Vermögensgerechtigkeit schaffen will, dann kommt man halt um so etwas nicht umher. Also dann wird es halt immer irgendwen geben, der jetzt zum ersten Mal etwas zahlen muss, was vor ihm keiner zahlen musste. Aber man kann jetzt halt auch nicht für immer argumentieren, dass jedes Haus, das vor irgendjemandem der Uropa irgendwann nochmal hingestellt hat um 10.000 Euro aus heutiger Sicht, jetzt für immer schon besteuert wurde. Ich finde das schon ein bisschen befremdlich auch. Nee.
Kommen wir gleich zu diesem Aspekt, den du vorhin auch schon betont hast. Also die Malerina hat offensichtlich die Vorstellung, rein durch Arbeit kann sie nicht reich werden.
Aber oder das ihre dachte Ziele sie früher schon.
Das dachte sie früher schon.
Genau, darum ist sie.
Aber wie ist sie
darauf
gekommen,
so,
dass das nicht funktioniert?
Ja, weil sie eine Umfrage gemacht hat in Wien-Hietzing. Okay, ja, genau. Da ist sie von Tür zu Tür gegangen und da klopft und dann hat sie eine Landsfrau getroffen und hat sie gefragt, erst, wie kannst du dir ein Haus in Hietzing leisten? Und dann sagt sie, kann ich mir nicht, kann sich niemand. Aber alle erben in dieser Gegend. Ja. Und sie hat das eben von ihrem Mann geerbt und der von ihrer Familie.
Mich interessiert diese Frage, durch Arbeiten reich werden oder durch Erben bzw. Heirat reich werden, die Malerina auch sich stellt. Die knüpft, diese Frage hat der Wirtschaftshistoriker Thomas Piketty auch beforscht und der hat Folgendes gezeigt, oder seine Sorge ist, dass im 21. Jahrhundert wieder man nur reich werden kann durch Erben, weil die Vermögen so konzentriert sind. Also das reichste Prozent der Bevölkerung, das hat bis zur Hälfte des gesamten Vermögens und die anderen haben wenig oder fast gar nichts. Und in so einer Situation kann man nicht durch Arbeit reich werden offensichtlich, sondern nur das reichste Prozent, das weiter vererbt, also die Generation der Erben. Er nennt es auch die Inheritokratie, also durch Erben wird man reich. Und er sagt, es ist die gleiche Situation wie zu Ende des 19. Jahrhunderts. Auch damals haben die Obersten, die Adeligen oder irgendwelche Industrieführer, die haben praktisch das gesamte Vermögen besessen. Er sagt in seinem Werk Kapital im 21. Jahrhundert, die 10% Reichsten, das waren die Besitzenden, die hatten 90% des gesamten Vermögens. Und er referenziert auf die Literatur, also der Honoré de Balzac, der beschreibt ja genau, oder die Jane Austen beschreiben genau diese Gesellschaft, wo man sozusagen, wo sich die jungen Leute die Frage stellen, wie kann ich reich werden? Also der Rastignac beim Balzac in Le Père Goriot, der möchte gern ehrlich sein und durch Arbeit reich werden und er kommt drauf, er kann eigentlich nur durch Einheiraten in eine reiche Familie reich werden. Und der Piketty sagt, es sind versteinerte Gesellschaften. Da ist dann keine Dynamik mehr da. Während des 20. Jahrhunderts keine Inheritokratie ist, durch Erben reich werden, sondern eine Meritokratie, zumindest vom Anspruch her. Durch Arbeitsleistung kann man sich sozusagen was aufbauen. Und er sagt, das sind eigentlich die dynamischen Gesellschaften, sozusagen diese Arbeitsgesellschaften, die wohlfahrtsstaatlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts, wo großer Reichtum für die breite Masse auch sozusagen entstanden ist. Und wir gehen jetzt wieder in eine Gesellschaft, die sozusagen diese versteinerte Gesellschaft, Reichtum bleibt bei denen, die schon reich waren und die Anstrengungen der jungen Leute, die was werden wollen, bestehen darin, sich eine gute Partie sozusagen zu suchen und zu heiraten. Und das erinnert mich an dieses Dilemma, das Malerina hat.
Ja, es ist ein Dilemma, das ich in meiner Recherche zum Programm gemerkt habe, überhaupt mehr im Kommen ist wieder. Nämlich eine Rückkehr zu traditionellen Werten. Mhm. Jetzt erstmal in konservativen Rollenbildern, die sich wieder verstärkt zeigen, dass man offenbar diese Art von Sicherheit feiert. Und ich erkläre mir das so, dass Menschen Angst haben vor der politischen Unsicherheit weltweit. Und die politische Unsicherheit führt auch dazu, dass die Wirtschaften in den meisten Ländern instabiler sind. Und das macht viele Berufsfelder instabil. Ich glaube, auch darum will man zu Hause etwas sich schaffen, was einem eine zweite Säule bietet im Leben. Und das finde ich ja auch irgendwo sehr wichtig und richtig, dass in Corona viele Menschen gemerkt haben, dass der Kapitalismus ihnen nicht genug Lebensinhalt bietet. Nur dass man wieder glaubt, dass es klug ist, sich derart abhängig zu machen, das besorgt mich schon sehr. Und das, glaube ich, hat damit zu tun, dass die Gesellschaft eben so ungerecht ist, dass vielleicht die Frau weiß, dass ein reines Mutterwerden immer noch ein zu starkes sich abhängig machen ist, weil halt einfach die Lohnschere so groß ist, weil halt der Gender Pay Gap noch so weit nicht geschlossen wurde und weil man im Arbeiterbereich oder überhaupt bis zum mittleren Management ja sowieso nie so viel verdienen wird, dass man sagt, ja, das zahlt sich jetzt aus, dass ich da meine 80-Stunden-Woche habe.
Ich meine, die Sicherheit des 20. Jahrhunderts war ja eigentlich eine solidarische, also der Sozialstaat sollte ja die Sicherheit geben. Mhm. Und das hat ja lange so sehr gut auch funktioniert und ich glaube, dass es im Wesentlichen auch noch immer so funktioniert. Im 20. Jahrhundert halt primär für die Männer und noch nicht für die oder nicht für die Frauen, weil die ja wenig erwerbstätig waren und diese sozusagen die Männer haben gearbeitet und die Absicherung gehabt und die Frauen waren dann auch wieder sozusagen dabei durch Heirat und hatten die schlechtere ökonomische Position. Aber ich glaube, das Grundkonzept des 20. Jahrhunderts, dass man solidarisch Sicherheit schafft durch den Sozialstaat, durch das Bildungssystem, die Öffnung und so weiter, das ist eigentlich ein Modell, das mir jedenfalls überlegen erscheint gegenüber einer Situation, wo man Sicherheit dadurch bekommt, dass man abhängig wird von irgendwelchen Reichen.
Aber abhängig von Reichen, wie meinst du das jetzt? Also ist eine Besteuerung der Reichen?
Nein, die Frauen gewinnen Sicherheit dadurch, dass sie wen Reichen heiraten.
Also dieser konkrete Fall jetzt, eine Frau heiratet sich nach oben. Mhm. Selbstverständlich. Es sei denn, sie beerbt ihn tatsächlich. Mhm. Dann hätte sie diese Sicherheit ja wiederum. Aber die Frage ist, wie groß ist denn die Not, dass man das macht? Ich lege das ja an als ein Kabarett und lasse meine Figur so ratlos sein, dass sich das noch ausgeht über einen kabarettistisch gemeinten Abend. Mhm. Aber die eigentliche Lebensrealität dieser Frauen, die ist ja viel ernster als die von meiner Figur. Die haben ja irgendwie oft Betreuungspflichten, denen sie nachkommen müssen. Mhm. Das hat ja schon einen Grund, dass auch die Partner ein solches Machtgefälle in ihrer Beziehung suchen. Jemand, dem eine Beziehung auf Augenhöhe wichtig ist, der wird sich auf sowas ja überhaupt nicht einlassen. Richtig, ja. Mhm. Dass man weiß, ja, die braucht mich jetzt sowohl finanziell als auch für ihren Aufenthaltsstatus, als auch für die Ernährung ihres Kindes und ihrer selbst. Das ist ja schon etwas, was für beide Parteien ungesund sein müsste und aus strukturellen Problemen, die hunderte Jahre alt sind oder tausende Jahre alt sind, besser gesagt, gründen.
Aber wäre nicht das attraktive Gegenkonzept, Frauen haben eigenes Erwerbseinkommen, einen guten Job, von dem sie leben können, der sie unabhängig macht. Sie haben den Kindergarten, der dafür sorgt, dass das Kinderkriegen auch ökonomisch sozusagen möglich ist. Es gibt sozusagen für die Mutter, für die Oma die Pflegeversorgung. Also sozusagen Frauen gewinnen an Eigenständigkeit, an eigener wirtschaftlichen Stärke, an eigener sozialer Stärke dadurch, dass sie integriert sind ins Erwerbsleben und so unabhängig werden vom Partner?
Nun, soll ich das jetzt als ich beantworten oder als meine Kunstfigur?
Wem du willst.
Weil ich ja auch schon gar nicht mehr weiß, in welche Richtung ich da denken soll, weil ich ja irgendwo die Haltung auch immer versuche zu verteidigen, weil meine Kunstfigur ja ebenso eine ist. Und für die ist das eigentlich ja total deppert, wenn sie auch arbeiten geht, weil dann hat sie frei, wenn er auch frei hat und sie mag ihn ja gar nicht. Mm. Sie möchte ihn ja meiden, wo es geht. Und das geht eben am besten, wenn er Vollzeit arbeitet und sie gar nicht. Mm. Wenn beide 30 Stunden geht, was tut sie dann? Mm. Das wäre ja total deppert für sie. Mm. Also von daher ist das schon, das hat schon Hand und Fuß, wenn man sich wirklich auf das spezialisiert und wenn man weiß, dass man sonst in der Care-Arbeit ja doch alles alleine machen müsste. Und es muss schon mehr passieren in einer Gesellschaft, als rein sagen, ja, man holt die Frauen auf dem Arbeitsmarkt, weil in der Realität dann, sieht man in Ländern, die das vorgemacht haben, waren die Frauen dann häufig einfach doppelt belastet. Ja. Und eben, da würde ich gar nicht sagen, dass das reicht. Das ist natürlich ein richtiger Punkt. Aber zusätzlich muss man eben entweder beginnen, Care-Arbeit zu bezahlen als Staat irgendwie. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ein Staat sich so etwas leisten könnte, wenn man sagt, man zahlt jetzt Care-Arbeit als Arbeit und rechnet das auch an als Arbeitsjahr später im Pensionsrecht. Ich glaube, das können sich keiner leisten in Wahrheit. Also alle Mütter und alle Hausfrauen sind eine ganz wichtige Säule eigentlich für die Pflege, für die Medizin, für die Gesellschaft einfach. Und das ist eine Säule, die derzeit nicht bezahlt ist. Und entweder man erzieht die Gesellschaft dahingehend, dass eine Aufgabe ist, die in den Familien fairer aufgeteilt wird, oder der Staat beginnt, diese Aufgabe irgendwie zu honorieren.
Ich glaube, es muss eine Kombination von beiden sein. Ich finde es einen wichtigen Gedanken, dass eine gerechtere Verteilung von bezahlter Erwerbsarbeit, die setzt voraus, dass die unbezahlte Care-Arbeit gerecht verteilt ist, weil sonst kann es nicht funktionieren. Also der Ausgangspunkt müsste eigentlich sein, sozusagen gesellschaftlicher Fortschritt, der darin besteht, dass die unbezahlte Care-Arbeit selbstverständlicher verteilt wird zwischen den Familienmitgliedern. Und daneben muss ein Teil dieser Arbeit aber gemeinsam übernommen werden. Also das ist ja das Konzept des Kindergartens oder der Ganztagsvolksschule oder der staatlichen, der sozialen Pflegeleistungen, dass ein Teil davon sozusagen von der Gesellschaft übernommen wird. Dann ist es möglich. Also das, diese Erwerbsintegration von Frauen, das, finde ich, sollte der Weg sein, diese Kombination.
Ja, der jugoslawische Staat zum Beispiel, der hatte ja in vielen Punkten recht, aber dennoch ist das, was passiert ist oder was das Resultat dieser richtigen Entscheidungen war, dann Unrecht. Weil sicher ist es inhaltlich korrekt, wenn man sagt, Männer und Frauen verdienen das Gleiche für die gleiche Arbeit. Das ist inhaltlich richtig, aber wenn man jetzt als Gesellschaft sehr früh auch ein binäres Denksystem schafft und Frauenberufe schafft und Männerberufe schafft und viel weniger Frauenberufe als Schwerberuf kategorisiert und die auch immer schlechter bezahlt sind, weil es gibt kein Land, das nicht das Problem hatte, dass dann der Pflegeberuf zu niedrig bezahlt war oder der Lehrberuf zu niedrig bezahlt war, weil das einfach als weiblich verstandene Berufe gegolten haben. Also ja, im kommunistischen Staat hat man dann gesagt, naja, also wir sind sehr progressiv. Bei uns gibt es gleichen Lohn für gleiche Arbeit, aber es gab halt nie die gleiche Arbeitsstelle.
Ich finde, am stärksten ist es gelungen in den skandinavischen Ländern. Auch nicht vollständig, aber da ist die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen, der Gender Pay Gap ist sehr gering gewesen. Auch Frauenberufe unter Anführungszeichen wurden gut entlohnt und Frauen hatten viel mehr Möglichkeit, dieser Erwerbsarbeit nachzugehen, weil die staatliche Versorgung mit Ganztagsschulen, Ganztagskindergärten entsprechend ausgeprägt war. Also ich glaube, die skandinavischen Länder sind dem am nächsten noch gekommen und die sollten eigentlich ein bisschen das Vorbild sein, finde ich.
Ja, also was das angeht, auf jeden Fall. Es ist auch ein skandinavisches Land, wo ich damals dieses Foto gesehen habe von einer Nationalratsabgeordneten, die mit dem Baby zur Sitzung kam. Also man muss ein bisschen auch normalisieren, dass eine Mutter, und zwar nicht nur eine Mutter von erwachsenen Kindern, sondern eine Jungmutter einfach ihrem Leben nachgehen kann.
Genau.
Weil die Menschen da immer noch ein bisschen zu schockiert sind. Also man macht es ja irgendwie immer falsch. Mhm. Bleibt man 2 Jahre daheim, hat man seinen Beruf aufgegeben, geht man gleich wieder, ist man eine schlechte Mutter, nimmt man das Kind mit, ist man fahrlässig. Es ist ja wirklich ein bisschen schwierig. Die Gesellschaft könnte ein bisschen entspannter mit gewissen Themen umgehen.
Und auch die Männer könnten ein bisschen mit dem kleinen Kind unterwegs sein.
Ja, weil in Wahrheit, das ist ja nicht eine Zeitbombe, das ist halt einfach jetzt einmal ein ganz kleines, ganz kleiner Mensch. So.
Jetzt finden wir da gemeinsam laufend Lösungen für die Erwerbsarbeitsgesellschaft und wie man dort sozusagen die Aufteilung besser machen könnte und wie Quoten helfen könnten. Und gleichzeitig haben wir vorher diskutiert, dass eine Ebene, die wir, wenn wir uns immer beim Erwerbseinkommen aufhalten, eine Ebene, auf die wir dann gar nicht kommen, diese enorme Konzentration der Vermögen ist. Also eine ganz andere Welt. Die Vermögenswelt ist eine ganz andere als die Arbeitseinkommenswelt. Wir diskutieren aber immer und finden Lösungen auch, finde ich auch gute, in der Arbeitseinkommenswelt, während über die andere Welt kaum diskutiert wird.
Aber das ist ja, das glaube ich, auch der Grund, warum Populisten immer mit sowas Erfolg haben. Warum reden wir über das? Also weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Die einzige Lebensrealität,
genau.
Die eben Sinn macht. Ich stelle mir gerne vor, irgendwelche reichen Menschen, die Kaviarbrote essen und Grotz Fleiß irgendeine Steuern nicht zahlen. Aber ist diese Vorstellung wirklich greifbar für mich? Na.
Ja, weil es eine andere Welt
genau.
ist.
Aber
man lebt nicht
kann
in dieser Welt.
Genau. Ja? Ich weiß, wie die Zahl 1 Million ausschaut und 1 Milliarde. Aber was ich wirklich, was man damit... Na. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, eine Familie bekommt so und so viel Sozialleistungen, dann weiß ich halt, wie viel 700 Euro ausschauen. Und damit spielen Populisten und Populistinnen, nämlich mit dem, was so ganz, ganz sichtbar ist. Und statt dass man sich überlegt, Moment mal, 700 Euro ist jetzt eigentlich gar kein Vermögen. Was kann ich mit 700 Euro alles machen in Wahrheit? Als 5-köpfige Familie überlebe ich keine Woche. Also man denkt ja nicht so, sondern man sieht einfach 7 grüne Scheine. Und das macht emotional viel mehr mit Menschen, als jemand hat 1 Milliarde hinterzogen. Weil das ist unfair und das ist schlimm. Aber ich glaube, das bewegt sich für die meisten Leute im Bereich abstraktes Denken.
Ich halte, das ist eines der entscheidenden politischen Probleme, glaube ich, diese Trennung der Welten. Also wir diskutieren darüber, ob die Sozialhilfe für irgendeine Familie mit so und so vielen Kindern zu hoch ist oder zu wenig. Kann man auch sinnvoll darüber diskutieren, glaube ich. Aber wir können nicht darüber diskutieren, ob 1 Milliarde zu viel ist oder 2 Milliarden, oder weil wir keine Vorstellung haben, was es bedeutet, sozusagen Multimilliardär zu sein, und weil offensichtlich das eine völlig andere Welt ist. Wieder tue ich mir relativ schwer, ich kann als Wissenschaftler sozusagen sagen, wir wissen, es gibt auf der Welt 3000 Milliardärinnen oder in Österreich 40 Milliardärinnen, und die zahlen relativ wenig Steuern. Wenn man die besteuern würde, könnte man dies und jenes damit finanzieren. Trotzdem bleibt diese andere Gedankenwelt, diese Welt, zu der wir eigentlich nicht wirklich Zugang haben. Und für den Politiker ist das, finde ich, ein zentrales Problem, dass wir nur auf gewissen Ebenen diskutieren können. Auf der Sozialhilfeebene, da können wir diskutieren. Oder ob die Kindergärtnerin in Relation zum Stahlarbeiter genügend verdient. Das sind Dinge, die wir nachvollziehen können und über die wir eine faktenbasierte Debatte haben können. Aber kaum über diese Frage, ob die Milliardäre zu viel oder zu wenig Steuern zahlen. Es ist klarerweise zu wenig, wissen wir von den Daten her, aber es ist eine andere Welt und wir können kaum die politische Debatte darüber organisieren.
Ja, und weil wir in diese Welt keine Einblicke bekommen, ist es auch sehr schwer, ein Argument zu entkräften, wie zum Beispiel, ja, dann besteuern wir diese Betriebe halt, oder dann besteuern wir diese reichen Menschen halt, und dann ziehen die alle nach Panama. Und dann gehen die alle nach Monaco. Dann ist halt eine Immobilie zum Verkauf. Also ich finde, das ist ein bisschen eigen, dass man da doch so große Ängste hat, weil so wie uns das erklärt wird, ist das ja Geld, das irgendwo geparkt ist. Und wenn das Geld nicht irgendwo geparkt ist, weil eben Geld, das auf dem Konto liegt, ist ja nicht wahnsinnig rentabel. Also so ein Sparbuch bringt einen ja nirgendwo mehr hin. Also wer heutzutage Geld multiplizieren will, der braucht eine Anlagestrategie und Wissen. Und da muss sich diese Broker und Makler und Experten leisten können. Das ist auch wieder eine Privilegiensache, nämlich Geld zu multiplizieren, weil ein Sparbuch in dem klassischsten Sinne Bausparer, das ist lieb, aber ja,
richtig.
Es multipliziert halt nichts mehr, so
das,
wie früher. Ja,
das zeigt übrigens auch Piketty in seinen Berechnungen, dass eben je mehr Vermögen man hat, desto höher sind die Renditen auf dieses Vermögen. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, aber es kann auch sozusagen mit den Zahlen sehr schön gezeigt werden. Und deshalb konzentriert sich das Vermögen immer mehr.
Ich finde, manchmal merkt man diesen Leuten aber schon auch an, wie wenig Einblick sie haben in die Lebensrealität einer normalen Person. Also wenn jetzt jemand sagt, es ist Geldverschwendung zu mieten, als würde sich irgendein Mieter jedes Mal am Monat ersten denken, jetzt Fleißkaffee mal nicht.
Genau,
das ist ja total, wie weltfremd kann man bitte sein, dass man glaubt, Mieten ist eine Lebensentscheidung, die ein Mieter jeden Monat neu für sich trifft. Mieten ist eine Lebensrealität, die daraus resultiert, dass man halt nicht reich geboren ist und die Eltern halt keine Immobilien hatten. Und darum darf Immobilien auch nicht etwas sein, wo reiche Menschen, die eh schon was haben, auch noch spekulieren können, weil irgendwo zu leben ist Menschenrecht. Das ist so ein Grundbedürfnis, gegen das wir alle nicht ankommen. Wir können wirklich nichts dafür, dass wir wo wohnen müssen. Also, und das ist etwas, was mich ehrlich aufregt, dass Wohnen für Menschen immer härter wird, während andere damit spekulieren können. Und jetzt haben wir wunderschöne Altbauten, wo man eigentlich ein besseres Leben hat durch die Raumhöhe. Die sind jetzt reglementiert, aber wenn man aus den 50er Jahren sowas nimmt, dann wohnt man in einem Schuhkarton und da kann man Miete zahlen, wirklich Unsummen. Also ich kenne wenig Leute, die fürs Wohnen nicht mindestens 50% ihres Einkommens brauchen.
Ich glaube, da muss man sehr differenzieren zwischen den, wo Mietenregulierung ist, also im sozialen Wohnbau, Gemeindewohnungen oder Genossenschaftswohnungen. In Wien sind die Hälfte der Wohnungen sozusagen im geförderten Wohnbau und haben damit Mietenregulierung und dem freien Markt.
Was ja wunderbar ist. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen und da ist der Wohnmarkt wirklich krass. Es ist schon schlimm.
Aber weil du über die Frage, man entscheidet sich nicht jeden Monat, ob man Mieterin oder Mieter sein will, wieder sind es diese beiden Welten, nicht? Also die einen leben in der Welt, wo sie eben sich eine Mietwohnung nehmen müssen, weil sie wohnen müssen, und die anderen Immobilienspekulanten von mir aus, also große Immobilienkonzerne, leben in einer ganz anderen Welt. Die sind die Verwertung sozusagen des angelegten Kapitals. Aber vielleicht noch einmal, um an den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, du hast die Frage gestellt, also wenn man der Meinung ist, dass Vermögen zu stark konzentriert sind, dass Erbschaften wieder nur zu mehr Vermögenskonzentration führen, dann ist offensichtlich die Besteuerung von Vermögen etwas Sinnvolles, weil man damit die Realitäten derer, die in der Arbeitswelt leben, in der Arbeitseinkommenswelt, verbessern kann durch bessere soziale Dienstleistungen, durch bessere Bildungseinrichtungen und so weiter. Und warum es gelingt, das nicht durchzusetzen, mit dem kämpfe ich auch ein bisschen. Ich bin der Meinung, dass Erbschaftssteuern auf hohe Erbschaften sinnvoll sind. Wir finden zwar in der Bevölkerung Mehrheiten dafür, aber nicht im Parlament, nicht in der Regierung. Und deshalb haben wir es jetzt auch einmal hintangestellt, aber es bleibt trotzdem die richtige Lösung und man muss an diesem Problem dranbleiben. Und du hast am Anfang gesagt, wie kann man sich denn in einem Beruf zurechtfinden, wo man das Erbe der Vergangenheit abarbeiten muss und die Früchte sozusagen der eigenen Arbeit erben vielleicht die Nachfolgenden. Ich finde es dennoch richtig, über diese Dinge zu diskutieren, Vorschläge zu machen, konkrete Konzepte zu entwerfen, selbst wenn man unmittelbar nicht die Früchte davon hat im Sinne einer Umsetzung. Aber ich glaube, das ist Politik, Dinge in die öffentliche Debatte zu stellen, zu schauen, dass eine Auseinandersetzung darüber stattfindet. Das ist Demokratie, sozusagen, so funktioniert, Austausch der Argumente und zu hoffen, dass man irgendwann eine Mehrheit dafür findet. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich würde gerne eine Bewegung gründen, wir zahlen gerne Steuern. Wofür würdest du gerne Steuern zahlen?
Also immer, wenn ich Steuern zahle, sage ich mir, ich zahle das jetzt, aber dafür wird heute, und ich weiß, das hat jetzt nur im entfernteren Sinne etwas damit zu tun, jeder behandelt im Krankenhaus und die U-Bahn fährt auch. So. Also ich finde, ich lebe in einem Land, wo ich mich sehr sicher fühle. Und früher hat man auch einfach bezahlt für das Gefühl der Zusammengehörigkeit und das Gefühl der Sicherheit. Und ich finde immer so lustig, wenn man sich nicht über neue Steuern drüber traut, weil als man die Stadtmauer von Athen gebaut hat, hat man auch gesammelt und die Reichen mussten mehr beitragen, weil immerhin hatten die auch mehr, was es hinter diesen Mauern zu schützen galt.
Also die U-Bahn, der soziale Zusammenhalt, dafür zahle ich auch gerne Steuern.
Genau.
Danke.
Danke.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.